Guten Morgen. Wow, ich muss mal gerade euch ansehen und genießen. Das ist der Hammer. Schön, dass ihr da seid. Sehr schön. Es geht heute um ein Buch, also es geht um Gott. Aber ein Pastor hat ein Buch geschrieben, Andrew Womack, das heißt, du hast schon alles, was du brauchst. Und das ist heute der zweite Teil dieser Predigtreihe, unserer Sommerreihe. Und vergangene Woche hat Ewald schon darüber gesprochen, wie wir den Glauben auf Empfang schalten, wie wir unsere Position verteidigen können. Und ja, heute möchte ich über den zweiten Teil reden. Es ist zum Teil aus diesem Buch, der Großteil ist aus der Bibel. Ich habe meinen eigenen Senf noch dazugegeben. Ja, und ich würde gern vorher beten und noch was an den Anfang stellen, was mir gerade so in der Lobpreiszeit kam. Manchmal sind wir ja so ein bisschen theoretisch und wir lernen viel über die Bibel und das ist gut so. Aber um was es geht, wenn wir hier heute sind, es geht um eine Beziehung zu einer Person. Es geht um die Beziehung zu dem dreieinigen Gott, zu unserem Vater, der uns liebt, zu Jesus Christus, der uns liebt, der alles gegeben hat, da werden wir später noch mehr drauf eingehen, und zu dem Heiligen Geist, der hier ist. Jesus ist nicht mehr hier auf der Erde, Jesus ist beim Vater, zur Rechten des Vaters. Aber der Heilige Geist ist hier, den hat Jesus uns gesandt. Und das möchte ich voranstellen. Alles, was wir hier sagen oder was ich heute hier sage, es resultiert alles aus meiner Beziehung zum Vater, zu Jesus Christus und zum Heiligen Geist. Okay. Und Vater, ich möchte dir diesen Gottesdienst in die Hände legen. Herr, wir feiern Gottesdienst. Wir feiern deine Liebe, wir feiern deine Barmherzigkeit heute Morgen. Herr, wir feiern deine Güte und deine Gnade. Jesus Christus, wir feiern, dass du auferstanden bist von den Toten, dass du all das getragen hast für uns. Und Geist Gottes, wir feiern heute Morgen, dass du in uns lebst, dass du bei uns bist, dass du hier bist. Du sagst, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammenkommen, bist du mitten unter uns. Wir sind mehr als zwei. Also, der Herr ist hier. Der Herr ist hier. Unser Thema lautet, du hast schon alles, was du brauchst. Und ich habe mir da Gedanken drüber gemacht, was habe ich denn eigentlich? Und was brauche ich eigentlich? Und was ist eigentlich, wenn ich was brauche und es noch nicht habe? Wie kriege ich es denn dann? Das fand ich, sind für mich so die Kernfragen gewesen bei diesem Buch. Wären wir jetzt in einem Supermarkt, würden wir uns Gedanken darüber machen, dass wir Butter brauchen, Eier, Obst, Gemüse, in unserem Fall Fleisch. wären wir an einer Tankstelle, würden wir uns Gedanken machen, brauchen wir Diesel oder Benzin oder Gas oder Elektro, keine Ahnung, wer ein Tesla fährt. Aber wir sind hier in einer christlichen Gemeinde und wir reden über geistliche Dinge. Wir reden heute darüber, was wir geistlich brauchen. Und ich stehe heute hier und behaupte, das, was wir hier bekommen, ist wichtiger als Obst und Gemüse. Es ist wichtiger sogar als Fleisch. Und es ist auch wichtiger als Benzin und Autos. Das, über was wir hier heute sprechen, ist das Wichtigste überhaupt, weil es entscheidet darüber, wo wir unsere Ewigkeit verbringen werden. Und es entscheidet auch darüber, wie wir unser Leben hier auf der Erde leben. Es gibt einen Unterschied. Es gibt ein Vorher ohne Gott und es gibt ein Nachher mit Gott und da gehen wir gleich noch drauf ein. Und ich habe mir eine Assistentin mitgebracht und es war wirklich schwer, sie zu bekommen. Ich habe die einfliegen lassen. Ich habe mit ihrem Management gesprochen. Wirklich? Die Raupe nimmer satt. Die Raupe hilft uns heute zu erklären, um was es geht. Ja. So, Dennis, wie kriege ich jetzt das Bild wieder weg? Das haben wir nicht besprochen in der Vorbereitung. Muss ich noch mal irgendwo draufdrücken? Danke. Sicher? Ich möchte mit euch als allererstes in eine Begebenheit hineingehen im Leben von Jesus, die mich jedes Mal schmettert, wenn ich auf diese Bibelstelle stoße. Eine Bibelstelle, in der Jesus enorm unter Druck stand, wo er Entscheidungen zu treffen hatte, wahrscheinlich die Entscheidung seines Lebens. Und da ist einiges passiert. Und Jesus stand unter Stress. Und ich wollte mal fragen, wer von euch hatte schon mal Stress? Okay, ihr seid ehrlich. Wer von euch hatte schon mal so viel Stress, dass er körperliche Reaktionen hatte? Migräne, Schlafmangel. Wer von euch hatte schon mal so viel Stress, dass er Blut geschwitzt hat? Okay. Als Jesus im Garten Gethsemane war, wusste er, seine Zeit war gekommen. Er wusste, jetzt wird's ernst, die Kreuzigung stand bevor. Er wusste, er muss Schmach ertragen, er wird grausamst gefoltert werden, ausgepeitscht werden. Und Jesus stand so unter Stress, Jesus hatte so eine Todesangst, dass die Bibel davon spricht, dass sein Schweiß wie Blut war. Ich will mit euch mal in diese Bibelstelle hineingehen, die steht in Lukas 22. Ich habe die Übersetzung aus der Neuen Leben Bibel. Dann verließ Jesus zusammen mit seinen Jüngern den Raum und sie gingen wie gewohnt zum Ölberg. Dort forderte er sie auf, betet, damit ihr der Versuchung nicht erliegt. Er entfernte sich etwa einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Aber er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Schließlich stand er auf und ging zu den Jüngern zurück, die erschöpft vor Kummer eingeschlafen waren. Ich habe mal im Internet recherchiert, dass es keine Redensart, dass Menschen in Todesangst Blut und Wasser schwitzen. Man spricht hier von einer Hämatidrose, wenn Menschen aus unverletzter Haut Blut schwitzen oder Blut ausdringt. Und das passiert meistens im Gesicht oder an den Armen oder selbst aus dem Bauchnabel kann dann Blut ausdringen. Und das passiert dann, wenn Menschen so enorm unter Druck stehen und das ist, wie gesagt, meistens in Todesangst. Und Jesus war in dieser Todesangst. Und wisst ihr, Jesus hätte Nein sagen können. Jesus hätte sagen können, wisst ihr was? Macht euren Krempel alleine, selber schuld. Tragt die Konsequenzen selber. Ich hätte es wahrscheinlich gemacht. Ich weiß nicht, ob ich hätte bestimmt nicht den Mumm gehabt, das durchzuziehen. Aber Jesus hat sich ganz bewusst und willentlich dafür entschieden, sich auspeitschen zu lassen, also nicht nur mit so einer normalen Peitsche, sondern mit Widerhaken. Das heißt, er hatte keinen gesunden Flecken Haut mehr auf dem Rücken. Er wurde bespuckt, er wurde geschlagen und er wurde grausam hingerichtet. Und Jesus hat gesagt, ich mach's. Ich mach das. Ich mach das für dich, Andreas, Jenny, für alle, für jeden Rosi, für jeden Einzelnen, der hier sitzt, der hat euch und mich vor sich gesehen. Und das hat ihm diese Kraft gegeben, das zu tun. Die Bibel spricht davon, dass seine Seele zu Tode betrübt war. Und er hat aber den Vater gebeten, diesen Kelch des Leides, an ihm vorübergehen zu lassen. Und ich habe mir diese Frage gestellt, was war eigentlich in diesem Kelch? Warum sagt Jesus oder hat Jesus gesagt, Vater, ist es irgendwie möglich, dass dieser Kelch an mir vorüberzieht? Und da möchte ich mal reingehen mit euch. Ich hoffe, ich schlabber jetzt hier nicht. Ich habe mal was mitgebracht. So. Dieser Kelch des Leides, den hat Jesus bildlich gesprochen getrunken. Durch seine Kreuzigung und durch sein Auspeitschen. So, was war da drin? Hier waren drin, fangen wir ganz harmlos an, kleine Notlügen, die vor Gott aber Lügen sind und somit sind wir schon mal durchgerasselt und haben die Herrlichkeit verpasst. Was war noch in diesem Kelch drin? Hier war drin, wenn ein Mann seine Frau betrogen hat oder eine Frau ihren Mann betrogen hat. Diese Sünde hat Jesus auf sich genommen. Schon mal über deinen Nachbarn schlecht geredet? Nee? Sonst über irgendjemanden schon mal schlecht geredet? Nee. Haben alle weiße Tücher an. Lästern. Und wenn man die Bibel studiert, steht Lästern nicht irgendwie so bei den harmlosen Kleinigkeiten. Lästern steht zwischen den Brettern. So die Bretter, die du und ich irgendwie, glaube ich, noch nicht irgendwie so hinter uns gebracht haben. Hier drin ist Enthauptungen. Wenn schwangere Frauen brutalst umgebracht werden. Das war in diesem Kelch. Jede Form von Mord war in diesem Kelch. Atomangriffe, was in Vietnam passiert ist, das war in diesem Kelch. Alle Grausamkeiten, von denen wir noch nie was gehört haben, weil das wahrscheinlich sogar für unsere Medien zu grausam ist, all das war in diesem Kelch, wo Jesus gesagt hat, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass es an mir vorüberziehen, weil er so eine Angst davor hatte. Was war noch in diesem Kelch? Wovon hat Jesus dich befreit? Wir haben es vorhin gehört, Depressionen waren in diesem Kelch. Ängste waren in diesem Kelch. Jeder Tumor im Gehirn, wo auch immer, jede Metastase, die es auf dieser Welt gab oder jemals geben wird, war in diesem Kelch. Bauchschmerzen waren in diesem Kelch. Sogar entzündete Mückenstiche waren in diesem Kelch. Alles, was nicht in der Ordnung Gottes ist, war in diesem Kelch. Alles Leiden von Milliarden von Menschen hat Jesus bewusst und gewollt auf sich genommen. Er hat das gewollt. Er hat gesagt, ich mach das, weil ich die alle so liebe. Und es gab keine andere Möglichkeit. Wenn ich die Bibel geschrieben hätte, die wäre wahrscheinlich ein bisschen anders gewesen. Die Kreuzigung hätte ich gern rausgelassen. Aber es ging nicht. Es ging nicht. Das war der einzige Weg. Es musste jemand auf sich nehmen, der frei von Sünde ist. Ich würde gern die Susan nach vorne bitten. All das war in diesem Kelch. Habt ihr das verstanden? Weil sonst mache ich gern über Stunden. Dann muss der Braten warten. Der Tod war in diesem Kelch. Jesus hat den Tod überwunden, damit wir ewiges Leben haben. Und ich will euch ein Geheimnis verraten. Wenn wir diese Beziehung zu Jesus nicht haben, dann wird das nichts mit diesem ewigen Leben. Es gibt nur diesen einen einzigen Weg zum Herrn und der heißt Jesus Christus. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich habe diese Beziehung. Ich erlebe das hier schon auf der Erde. Es ist wirklich so. Wir gehen da gleich noch rein. Und ich möchte jetzt wirklich, dass ihr kurz in euch geht. Die Susan spielt ein bisschen dazu. Frag doch den Herrn. Wenn du den Herrn schon kennst, dann kannst du dich auf 1. Johannes 1, Vers 9 stellen, dass wenn du deine Sünde bekennst, ist er treu und gerecht. Und er vergibt dir. Und wenn du Jesus noch nicht kennst und du sagst, da ist was, ich möchte wirklich aufräumen in meinem Leben, mir kommt gerade irgendwas, ich habe jemanden belogen oder mein Nachbar war blöd wegen der Hecke und ich habe den blöd angemacht und das will ich jetzt hier lassen. Ich will dich wirklich ermutigen, lass das hier. Sprich mit dem Herrn, wenn du eine Krankheit hast, dann gib die jetzt dem Herrn. Und nimm deine Heilung mit nach Hause. Und wenn du eine Sünde hast, wo du sagst, da habe ich daneben gehauen, dann nimm dir jetzt bitte die Minute, gib das dem Herrn und lass den Müll hier. Nimm den nicht mehr mit nach Hause. Und wisst ihr, Jesus hat nicht nur die Sünde getragen, er hat auch die Konsequenz der Sünde getragen. Irgendwann kommt der Tag, da werden wir vor Gott stehen. Das haben viele irgendwie ausgeblendet. Viele in Deutschland oder auf der Welt meinen, sie sind ihre eigenen Götter. Aber die wird die Wahrheit dann einholen. Der Tag des Gerichts wird kommen. Der Tag wird kommen, wo wir vor Gott stehen. Und die Frage ist, bist du bereit? Bist du bereit für den Tag, wenn du vom Herrn stehst? Hast du ihm deine Sünden gegeben? Hast du ihm das gegeben, dass er an dem Tag des Gerichts sagt, hier, nicht die Person muss bezahlen, ich nehme den Schuldspruch auf mich und ich nehme alle Konsequenz auf mich. Ich schaue gerade auf die Frau Gräning, unsere Steuerberaterin ist hier. Es gibt Leute, nicht die Frau Gräning, aber es gibt Leute, die gehen ins Gefängnis für Steuerhinterziehung. Weißt du, wenn du Jesus annimmst und du gibst ihm diese Sünde Steuerhinterziehung und du sagst, Jesus, trag alles, dann wird Jesus am Tag des Gerichts die Konsequenz dafür tragen. Wir sind freigesprochen im Herrn. Der Richter wird sagen, Simone, das war nicht alles gut, was du da geleistet hast in deinem Leben, aber weißt du was? Du hast alles Jesus gegeben. Der Nächste bitte. Ich darf zu dieser Tür durchgehen, die man wirklich ewiges Leben nennt. Und die Frage ist, wirst du auch durch diese Tür gehen? Ich habe noch eine Bibelstelle. Jesus war so entstellt. Jesus war so entstellt, dass er als Mensch nicht mehr erkennbar war und die Leute weggeguckt haben, weil sie diesen Anblick nicht ertragen konnten. Wisst ihr, wegen dem Müll, den ich gemacht habe, wegen dem, was ihr gemacht habt. Und er hat gesagt, ich mach's aus Liebe. Dennis, kannst du wieder ausmachen, bitte? Und das ist Gnade. Das ist die pure Gnade. Wir haben nichts dafür getan. Nichts. Wir können armen Menschen so viel Geld geben, wie wir wollen. Es wird uns nicht retten. Ich kann so viel Gutes tun, wie ich möchte. Es wird mich nicht retten. Das Einzige, was mich rettet, ist die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Aber was machen wir jetzt damit? Was ist das, was wir brauchen? Wir brauchen Jesus Christus. Wir brauchen die Vergebung, die wir in Jesus Christus haben. Wir brauchen diese Freisprechung, die wir in Jesus Christus haben. Wir brauchen die Gnade und Barmherzigkeit des Herrn. Und ich habe für mich festgestellt, ich brauche die jeden Tag neu. Ich komme nicht einen Tag ohne Stress oder ohne auszurasten durch den Tag, wenn ich nicht meinen Herrn Jesus Christus habe. Ich schaffe das nicht ohne den. So, das ist das, was wir brauchen. Aber wie bekomme ich das denn jetzt, was ich brauche? Ich habe das jetzt verstanden mit der Vergebung. Aber wie bekomme ich diese Gnade? Das Einzige, was wir tun können, ist, uns mit offenen Händen hinstellen und zu sagen, ich nehme das in Empfang. Mehr kannst du nicht machen. Du kannst spenden wie ein Weltmeister, bitte hört nicht auf zu spenden, aber es wird dich nicht retten. Nimm's an, es ist ein Geschenk. Jesus hat dir das geschenkt. Jesus sagt, ich will dich dabei haben. Ich will, dass du, wenn hier die Zeit abgelaufen ist, thank you, Susan, wenn hier die Zeit abgelaufen ist, möchte Jesus, dass du bei ihm bist. Wusstest du, dass der Herr gute Pläne über dich hat? Er hat über dich nachgedacht, bevor du überhaupt geschaffen wurdest. Der hat sich hingesetzt, der hat nachgedacht. Der hat zum Beispiel, bei meinem Mann hat er nachgedacht, der kriegt Muckis. Mein Mann ist total kräftig, wirklich, ich finde das mega. Mein Mann hat eine Kraft, das haut mich jedes Mal um. Und er ist der Kopf in unserer Familie. Mein Mann ist enorm intelligent, er kann richtig gut rechnen. Bei mir hat er sich gedacht, ja, wenn die zwei jetzt heiraten und die fahren in Urlaub, dann muss ja einer Englisch können. So, ich kann Englisch und mein Mann kann rechnen. Wisst ihr? Der hat sich da Gedanken drüber gemacht. Mein Mann singt auch nicht so gerne, aber wisst ihr was? Mein Mann verdient das ganze Geld und unterstützt meinen Dienst, damit ich singen kann, damit ich auf die Schule gehen kann. Das würde ich alleine, würde ich das überhaupt nicht schaffen. Und so hat Gott jedem Einzelnen von uns Gaben gegeben. Die einen können singen, die anderen können Schlagzeug spielen, die anderen sind total kreativ mit Kindern, die anderen gehen raus und können evangelisieren, manche können richtig gut dekorieren. Die Gabe ist an mir vorbeigezogen. Wisst ihr, was ich meine? Jeder Einzelne ist wichtig und wir nehmen das in Empfang. Und das Wichtigste, was du in Empfang nehmen musst, ist die Gewissheit, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist und dass du Vergebung hast von deinen Sünden. Das ist das Allerwichtigste. Und wie gesagt, es geht um eine Beziehung. Es ist nicht was Theoretisches. Es geht um eine Beziehung zu Gott. Du kannst nicht errettet sein, ohne den Erretter zu kennen. Du kannst nicht über Versorgung nachdenken, ohne den Versorger. Ich kann nicht Heilung in Empfang nehmen, ohne den Heiland zu kennen. Ohne den Heiler, der alles für mich ertragen hat. In seinen Striemen bin ich geheilt. Es geht um diese Beziehung zu dieser einen Person. So, wenn du das verstanden hast, um zurück zu unserer Raupe zu kommen, dann wurde jetzt dein Ei gelegt auf ein Blatt. So, und was macht die Raupe, wenn sie aus dem Ei schlüpft? Wir sind jetzt geistlich geboren. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen was zu futtern. So, die Raupe in diesem Büchlein frisst montags Äpfel, dienstags was anderes. Das ist total goldig, das Buch. Dennis, kannst du wieder ausmachen? Und wir brauchen geistliche Nahrung. Montags habe ich mir gedacht, könnten wir uns durch die Evangelien futtern. Wir könnten mal so Markus Evangelium, Matthäus uns mal angucken, was Jesus hier so auf der Erde alles gemacht hat. Wir sollen ja seine Jünger sein, wir können uns mal angucken, so montags, wie denn so ein richtig gutes Leben aussieht. Und dienstags könnten wir uns durch die Briefe mal so durchschnabilieren. Epheserbrief, Korintherbrief. In den Briefen steht, wie wir heute leben sollen. Das steht auch im Rest der Bibel. Aber die Briefe sind geschrieben worden, nachdem Jesus zum Vater gegangen ist. Und die Briefe sind sozusagen unser Spiegel der neutestamentlichen Gemeinde. Ist dir schon mal aufgefallen, das beschreibt Andrew Womack in diesem Buch wirklich gut, dass du dich selber noch nie gesehen hast? Du hast dir noch nie selber ins Gesicht sehen können. Du musst darauf vertrauen, dass das, was du im Spiegel siehst, dass von der Lichtreflexion alles so in Ordnung ist, dass das stimmt, was du da siehst. Und es gibt auch Zerspiegel. Also ich bin der Meinung, ich habe ganz oft Zerspiegel, weil, ich erkläre euch das, wenn ich von oben nach unten gucke, ist alles in Ordnung. Meine Rundungen, ich finde das super. Und dann gehe ich im Flur an unserem Spiegel vorbei und dann denke ich mir, wo kommt denn jetzt der Bauch her? Wo kommen denn die Hüften her? Die waren doch gerade, als ich da von oben nach unten geguckt habe, waren die nicht da. Also habe ich, nachdem ich das gelesen habe, entschieden, im Flur hängt ein Zerspiegel. Ganz viele fiese Spiegel hängen bei den ganzen Klamottenläden. Das sind Zerspiegel, Leute, das sage ich euch. Ja, gell, Uli, das stimmt. So. Und wir brauchen die Bibel, weil unsere Wahrnehmung über uns selber, was jetzt nicht meine Wahrnehmung betrifft, wenn ich von oben nach unten gucke, aber die geistliche Wahrnehmung ist oft enorm verzerrt. Enorm verzerrt. Weil jeder seinen eigenen Spiegel irgendwie bastelt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Also ich bin jetzt raus aus Facebook und so. Aber ist euch schon mal aufgefallen, was da für Spiegel unterwegs sind? Das ist der Hammer. Das ist einfach der Hammer. Aber Gott hat uns einen Spiegel gegeben, dass wir das wahrnehmen, was ihm wichtig ist und wie wir vor allem auch gut durchs Leben kommen. Ich finde gesellschaftliche Spiegel gerade enorm herausfordernd. Und ich glaube, je mehr die Menschen die Möglichkeit haben, ihren eigenen Senf dazuzugeben und wir so bombardiert werden mit Nachrichten und mit Verdrehungen, umso wichtiger wird der Spiegel, den Gott uns gegeben hat. Weil es ist echt verwirrend, was da draußen los ist. Und das ist wirklich der Wegweiser. Das ist der Maßstab, das ist die Richtschnur. Ich komme zurück zum Fressen. Also wir haben jetzt hier montags und dienstags, sind wir jetzt schon voll. Und mittwochs könnten wir zum Beispiel mal uns die Glaubensmänner ansehen. Nur mal so als Vorschlag, was Abraham gemacht hat, was der Mose so gemacht hat, der König David. Da sind ganz tolle Sachen drin. Und vor allem uns auch bewusst machen, wenn wir uns über die Glaubensmänner informieren, wie wir den Glauben aufbauen. Gott sagt in seinem Wort, der einzige Kampf. Es geht nicht um Impfungen. Wir sollen uns nicht kloppen wegen anderen Sachen. Wir sollen einen einzigen Kampf führen. Und das ist der gute Kampf des Glaubens. Der einzige. Sag nicht ich, sagt der Herr. Und den Glauben bauen wir auf, indem wir die Verkündigung hören, also eine Predigt hören. Du baust jetzt gerade deinen Glauben auf. Und die Verkündigung kommt aus dem Wort Gottes. Donnerstags könnten wir ein ganz spannendes Thema angehen. Wir könnten uns mal im wahrsten Sinne des Wortes dadurch beißen. Also mal feste Nahrung, so ein richtiges Steak, ein T-Bone Steak. was die Endzeit betrifft, was hat denn Gott gesagt, was jetzt hier gerade los ist? Was ist denn mit den ganzen Katastrophen? Was ist denn mit den Bränden? Was ist denn mit den Fluten? Was ist denn mit den ganzen Hurricanes? Wie geht das denn weiter mit der Menschheit? Und ich weiß nicht, ob ihr es festgestellt habt, wir haben ja bald Bundestagswahl und bitte geht wählen. Aber ich habe für mich festgestellt, ich brauche echt Weisheit, wo ich mein Kreuzchen hinsetze. Und ich habe auch für mich festgestellt, egal welcher Kandidat und welches Wahlprogramm ich mir ansehe, keiner hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Keiner. Keiner weiß, wie es ausgeht. Keiner von denen weiß, wie man Klimawandel, Soziales und Wirtschaft unter einen Hut bringt. Trotzdem ist es wichtig, wählen zu gehen. Bitte macht das, weil die Regierung ist von Gott eingesetzt. Aber es gibt einen einzigen, der das weiß. Und wisst ihr, was mich wirklich, wirklich erstaunt oft? Wir zwei reden oft drüber, Rosi, morgens. Dass all das vor 2000 Jahren aufgeschrieben wurde, was sich heute vor unseren Augen erfüllt. Und wenn du wissen willst, wie das weitergeht, könntest du dich durch Matthäus 24 futtern, donnerstags. Du könntest dich im wahrsten Sinne des Wortes durch die Offenbarung beißen. Das ist keine leichte Kost. Und an dem Buch Joel mal so ein bisschen rumkauen. Weil es gibt Bibelstellen, die muss man öfter kauen, weil man die sonst, glaube ich, gar nicht runterkriegt. Und ich glaube sowieso, dass wir viele noch nicht verstanden haben. Aber eins weiß ich, das habe ich gelernt in den letzten Jahren. Je mehr ich Gott kennenlerne, je mehr ich mich mit seinem Wort befasse, umso weniger bin ich bedroht. Umso weniger bedrohen mich all die Dinge, die auf der Welt passieren. Umso weniger verwirren mich die Dinge, die in den Medien rumlaufen. Manchmal schmettert es mich schon noch, dann sagt mein Mann wieder, mach mal aus, lass mal ein paar Tage. Aber je mehr du Jesus in dir hast, umso weniger fühlst du dich bedroht. Und die Liebe treibt die Furcht aus und Jesus ist die Liebe. Wir haben jetzt unwahrscheinlich viel gegessen. Könnte jetzt ein Zehrspiegel sein, aber in dem Fall gehe ich davon aus. Die Raupe muss ja sich ein bisschen Speck anfuttern, um dann in diesen Kokon zu gehen. Dennis, kannst du wieder ausmachen? Und wisst ihr, manchmal ist es so, was ich beobachte, dass Leute Predigten hören, Predigten hören, Predigten hören. Das ist sehr gut, um den Glauben aufzubauen. Und noch mehr Predigten und noch mehr Konferenzen und eins so obendrauf. Und das ist nicht immer gut. Bitte hört Predigten und das ist ganz, ganz wichtig. Hört Predigten, aber gebt eurem Geist Zeit, das zu verdauen. Gebt eurem Geist Zeit, eurem Dasein Zeit, das ins Leben umzusetzen, im Alltag umzusetzen. Es nützt nichts, wenn wir geistliche Überflieger sind und daheim, wenn irgendwas nicht rund läuft, ihr wisst, was ich meine, mal Ausraster kriegen. Darum geht's nicht. Es geht darum, das zu leben. Es geht nicht um Wissen. Es geht um Erkenntnis. Es geht darum, das, was wir hier leben, lesen, dass der Heilige Geist das in uns lebendig macht. Und das braucht Zeit. Und Gott sagt, werde still und erkenne, dass ich Gott bin. Es braucht diese Stille. Und wir haben in der Schule so ein Zitat, ein Zitat auch gelernt. Wenn du zu beschäftigt bist zu beten, dann bist du zu beschäftigt. Punkt. Wenn du zu beschäftigt bist zu beten, wäre es gut, du würdest zu irgendetwas anderem Nein sagen, was dich beschäftigt, damit du die Zeit hast zu beten. Und wenn dir das schwer fällt, dann fang mal mit ein paar Minuten an am Tag. Mal 3 Minuten, 5 Minuten. Und du wirst sehen, du kommst ganz schnell an den Punkt, wo du dann denkst, oh wei, die Stunde ist ja schon rum. Wo du, wisst ihr? Und Gott sortiert den Alltag. Gott lässt sich nicht lumpen. Wenn du in Gott Zeit investierst und Gespräche mit ihm führst und betest, dann wird er deinen Tag ordnen. Du wirst nicht weniger Zeit haben. Also eigentlich habe ich festgestellt, man hat sogar mehr Zeit am Ende, weil Dinge viel reibungsloser laufen, weil man sich gar nicht mehr so stressen muss. Die geistliche Welt ist real. Gott ist Geist. Du bist auch Geist. Wenn wir sterben, unser Körper wird irgendwann verherrlicht, wenn der Herr wiederkommt, so sagt es das Wort. Unsere Seele, da dürfen wir was für tun. Wir dürfen uns füttern mit dem Wort, mit Predigten. Unser Geist ist sofort errettet in dem Augenblick, in dem wir Jesus annehmen als unseren Herrn. Und weißt du was, das ist das Wichtigste. Gottes Geist. Und je mehr wir unsere Wahrnehmung auf die fünf Sinne beschränken, auf das, was wir riechen, schmecken, hören und so weiter, umso schwerer fällt es uns, die geistlichen Dinge wahrzunehmen. Aber die geistliche Welt hat Auswirkungen auf die natürliche Welt. Und die Schlacht ist in der geistlichen Welt. Wenn wir lernen, mit Gott so in Verbindung zu stehen, dass wir in der geistlichen Welt Sieger sind, dann sind wir auch in der natürlichen Welt Sieger. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Und ob du das empfängst, was Gott für dich im Geistlichen vorbereitet hat oder nicht, liegt nicht an Gott. Es liegt nicht an Gott. Mit dem Kelch, mit der Kreuzigung, mit der Sündenvergebung, mit all dem, was Jesus getragen hat, hat der Vater alles zur Verfügung gestellt, was wir jemals brauchen werden. Alles. Die Vergebung unserer Sünden, jede Krankheit dürfen wir Gott geben und jede Krankheit ist geheilt. In der Bibel steht nicht Klammer auf, außer von der Simone der Fingerklammer zu. Jede einzelne Krankheit hat Jesus getragen und die Heilung bereitgestellt. Jede Armut hat Jesus getragen. Er ist unser Versorger. Und die Frage ist nur, rufen wir das ab? Empfangen wir? Oder haben wir nicht verstanden, um was es geht? Das ist die einzige Frage, die sich stellt. Gott hat nicht das Problem. Gott braucht das nicht, dass wir morgens beten. Dem sein Tag läuft. Ja, echt, bei dem, das läuft beim Herrn. Bei wem es nicht läuft, ist bei uns. Aber es läuft dann bei uns, wenn wir uns dieser geistlichen Welt bewusst werden und wenn wir uns in Verbindung bringen mit dem, der die Kontrolle hat. Als meine Mutter im Sterben lag, einen Tag bevor sie gestorben ist, sie hatte Krebs und war ziemlich schwer gestürzt, sie war bewusstlos, kurz bevor sie starb. Und ich saß viele Stunden an ihrem Bett und sie war total regungslos. Die war im ersten Moment nicht mehr ansprechbar. Aber als ich gebetet habe, hat meine Mutter ihren Finger bewegt. Und einen Tag, bevor sie gestorben ist, lag sie im Bett, hat gelächelt, bewusstlos, und hat immer so in die Luft gegriffen. Und da wusste ich wusste das. Die Mama wird geholt. Ich wusste, meine Mutter sieht jetzt in diesem Augenblick hinter einen Vorhang, hinter den ich noch nicht sehen kann. Und meine Mutter war total friedlich. Die hat sich hier im Mai noch taufen lassen und ist im August gestorben. Meine Mutter ist mit dem Herrn gegangen, die hatte keine Angst vorm Tod. Aber wisst ihr, was sie gesagt hat? Sie würde einiges anders machen. Sie hat sich gewünscht, dass sie früher zum Herrn wiedergefunden hat. Sie hätte einige Dinge in ihrem Leben anders gemacht. Und ich glaube, einige Dinge wären auch anders gelaufen, wenn sie gewusst hätte, was Gottes Plan für ihr Leben ist. Wir waren einmal in einer Jugendherberge in Nürnberg. Mein Mann war da auf einer Baustelle. Und wir sind als Familie mitgefahren und wir waren da 2 Tage. Wir hatten ein Hotel gebucht gehabt und wir wollten 1 Tag verlängern, weil ich mag Nürnberg halt so. Und wir wollten 1 Tag verlängern und in Nürnberg war Messe und es gab nirgends mehr ein Hotelzimmer. Und ich wollte den Kindern unbedingt diese Jugendherberge zeigen, weil auf der Nürnberger Burg, da ist mittlerweile in den alten Stallungen, ist die Jugendherberge drin und das ist wunderschön. Und ich habe dann 2 oder 3 Mal da angerufen, war da ein bisschen nervig, glaube ich, für die Leute. Und es waren immer die Zimmer belegt. Und dann sagt der Tristan so zu mir, unser Sohn, sagte, Mama, das kann überhaupt nicht klappen, du zweifelst. Und dann dachte ich, Mensch, der hat recht. Stimmt, überhaupt kein Glauben, ich rufe da an. Die ganze Zeit geht denen auf die Nerven, aber überhaupt kein Glauben, dass ich jetzt da ein Zimmer kriege. Und dann sind wir ins Gebet gegangen. Da habe ich mir gedacht, okay, wir besinnen uns jetzt. Und dann haben der Tristan, die Sammer und ich gebetet. Und ratet mal, was passiert ist. In dem Turm der Burg hatten wir ein Zimmer und wir hatten sogar einen Parkplatz oben an der Burg, einen kostenlosen Parkplatz, was so gut wie unmöglich ist. Normalerweise kriegst du oben an der Burg überhaupt keine Parkplätze. Durch Glauben. War das Zimmer frei. Ich war die Tage beim Globus, wir sind Globus-Einkäufer. Die haben gutes Fleisch. Und ich stand unten an diesem Leergutautomat und da zieht es mir eine Flasche durch, sehe, okay, 25 Cent. Und eine Flasche hat es mir durchgezogen, die mir nicht berechnet wurde. Die wurde mir nicht angerechnet. Ich habe mir gedacht, das kann doch jetzt hier nicht, es geht mir jetzt nicht um die 25 Cent, aber es geht ums Prinzip. Und da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass dieser Automat mich um meine 25 Cent beraubt. So, und dann habe ich mir so gedacht, eigentlich muss der Feind mir 7-fach die 25 Cent zurückerstatten, weil ich habe Glauben. Und das ist genau das, was im Wort Gottes steht. Also habe ich in meinen Gedanken mit dem Automaten gesprochen. Ich kam mir ein bisschen blöd vor, das laut auszusprechen. Und habe mir aber gedacht, so, nee, das will ich zurück. Also, wisst ihr, es geht jetzt nicht um die Cent, es geht ums geistliche Prinzip. So, ich laufe an die Kasse, wollte meinem Mann 2 Flaschen Vitamalz kaufen. Stehe an der Kasse und dann sagt die Frau so, wo haben Sie denn das Wiedermals her? Und ich sage, naja, halt aus dem Regal, ne? Ja, aber das ist normal ein Sixpack. Und ich sage, nö, die standen da so lose rum. Sagt sie, wie viel standen denn da? Und ich sage, keine Ahnung, da standen halt ein paar Flaschen und die habe ich halt jetzt genommen. Da sagt sie, wissen Sie was? Nehmen Sie die so mit. Die kann ich nur im Sixpack abrechnen. Die losen Flaschen zieht's mir nicht über den Scanner. Tschakka. Mein Mann müsste es jetzt ausrechnen, der ist schneller in Mathe als ich. Aber das funktioniert. Das funktioniert und das funktioniert schon in den Kleinigkeiten. Ich könnte mich jetzt 2 Stunden hier hinstellen über Heilungen, die wir in der Familie erlebt haben. Über die Ohren der Kinder, ein Krebsvirus, von dem es hieß, ich werde nie gesund, ich bin hier gesund. Der Arzt hat gesagt, er weiß nicht, wo er hin ist, aber er ist weg. Stand medizinisch vor einem Wunder. Aber es geht schon um die Kleinigkeiten, wisst ihr, dass wir die kleinen Sachen schon umsetzen. All das, was uns gehört, dürfen wir uns nehmen. Und hier in diesem Buch ist ein wunderbares Zeugnis von einem Auge. Das war nicht eine ganz normale Heilung, das war ein Wunder, wo eine Person keine Linse mehr hatte, keine Netzhaut mehr hatte und durch ein Wunder wurde die Person geheilt und kann wieder sehen. Aber ich habe mich entschieden, mich auf eine Heilung zu konzentrieren, die hier vor Ort ist. Ich will, dass ihr das greifen könnt. Das hier ist Amerika und das ist super und das ist wahr. Aber ich finde das immer schön, wenn man Sachen anfassen kann. So, und zwar haben wir eine Frau hier, die Eileen Bayer heißt. Ich darf den Namen nennen. Die war sehr krank. Ihr Herz hatte nur noch 15-17% Pumpleistung. Das hat sehr schlecht ausgesehen und zu ihrem Mann hat man gesagt, wenn sie denn dann diese Nacht übersteht. Also sie war schon auf der Schippe. Sie hat dann so Defis bekommen, die so Stöße ans Herz abgegeben haben und sie kam auf eine nationale und internationale Spenderliste für ein Herz. Ich kenne die Frau noch, wir waren damals auf dem Bevo und die saß da und konnte ohne ihr Sauerstoffgerät nirgends hin. Die wurde immer beatmet irgendwie, wenn die Treppen gestiegen ist, das war immer anstrengend. Ich hatte immer so ein bisschen Sorge, irgendwie, die könnte jeden Moment umkippen. Und die hatte immer dieses Gerät neben sich, die Schläuche, und wurde beatmet, weil sie Sauerstoff brauchte, weil ihr Herz das nicht geschafft hat. Sie kam hierhin, 2016, und es wurde für sie gebetet. Sie hat für sich beten lassen und sie hatte Glauben. Und ratet mal, was passiert ist. Das Herz funktioniert. Sie steht nicht mehr auf der Spenderliste. Die geht mittlerweile joggen. Das ist eine Frau aus unserer Mitte. Das ist ein Beispiel von vielen, 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 die wir hier nennen können. Der Glaube funktioniert, Leute. Die geistliche Welt ist real. Es geht nur darum, wisst ihr, das ist wie so ein Vorhang, wie bei meiner Mama damals. Das ist wie so ein Vorhang. Ich kann bis zum Vorhang gucken. Aber der Glaube lässt mich das nehmen, was hinter dem Vorhang ist, was ich noch nicht sehen kann. Und ich sage auch nicht, dass das immer einfach ist. Aber der Glaube lässt mich das holen, was hinter dem Vorhang ist, in die natürliche Welt. Und dann wird's real und dann passieren großartige Sachen hier im Natürlichen, die wir uns manchmal echt nicht vorstellen können. Und wisst ihr was? Der Herr sagt, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Die Menschen sterben, die gehen zugrunde, weil sie keine Erkenntnis haben, weil sie keinen Plan haben, weil sie ihre eigenen Götter sind, weil sie sich nicht die Zeit nehmen, weil alles, weil Netflix wichtiger ist, weil Arbeit wichtiger ist, weil keine Ahnung, was alles wichtiger ist. Und Arbeit ist gut, hört jetzt nicht auf zu arbeiten, aber weil so viel Ablenkungen da sind, wisst ihr, was ich meine? Und dann haben wir keine Erkenntnis, weil wir uns mit der Wahrheit nicht beschäftigen. Und was sagt Gott? Ihr geht deswegen zugrunde, weil ihr keine Erkenntnis habt. Aber die, die Erkenntnis haben, die gehen nicht zugrunde, die sind siegreich. Es gibt jemanden, der nicht möchte, dass wir Erkenntnis bekommen. Wir haben einen Feind. Es gab mal eine Frau, die hat sich mal mit uns unterhalten, die hat gesagt, oh, ich glaube nur an das Gute. Und ich sage, wo warst du die letzten Jahrzehnte? Es gibt nicht nur das Gute. Wir haben Widersacher. Und wenn wir im 21. Jahrhundert über den Teufel sprechen, dann haben die meisten Leute ein müdes Lächeln im Gesicht. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch. Doch, das ist mein Ernst. Und man sieht überall, wie er wütet. Und die Menschen haben keine Erkenntnis. Sie wissen überhaupt nicht, was los ist. Und wie so ein Spinnennetz tappen sie rein. Und wir haben ein Schlachtfeld, ein geistiges Schlachtfeld. Er arbeitet ganz tückisch. Das ist nicht offensichtlich. Der sagt nicht, oh, morgen kommt ein Autounfall, ich mach dich platt. Das ist nicht das, was er sagt. Der kommt mit Ablenkungen, mit Lügen. Boah, guck mal, der Nachbar, ey. Der liegt den ganzen Tag in der Sonne. Und guck mal, der ist zu faul, die Hecke zu schneiden. Dinge, die überhaupt nicht wichtig sind. Wisst ihr, was für unsere Gedanken einlullt? eine Serie nach der anderen. Leute werden angefixt. Gerade ganz besonders. Also, was gerade abläuft, ist der Wahnsinn, was Menschen sich einlullen lassen mit irgend... Also, als ich noch jung war, war es Robbensterben und Waldsterben. Das war übersichtlich. Damit bin ich in der Schule irgendwie groß geworden, haben Unterschriften gesammelt, dann war wieder alles gut. Und das ist schlimm. Robbensterben ist schlimm und Waldsterben ist auch schlimm. Das betrifft uns alle. Aber es folgt ja ein Drama nach dem anderen und einer bauscht das größer auf als der andere. Und wir werden alle schön beschäftigt und keiner hat mehr Zeit zum Beten. Der Feind möchte Zweifel schicken und er möchte den Glauben rauben. Glaube an Heilung, Glaube an das Gute, Glaube an das Wort Gottes, Glaube, dass mir die 25 Cent zurückerstattet werden. Und ich habe noch eine Geschichte mitgebracht. Und zwar Jesus hat einen Blinden geheilt. Und das finde ich total interessant. Ich habe die bis zu dem Buch nicht verstanden. Die lesen wir in Markus 8. In Bethsaida brachten einige Leute einen Blinden zu Jesus und baten ihn, den Mann zu berühren und zu heilen. Jesus nahm den Blinden an der Hand und führte ihn aus dem Dorf heraus. Dann spuckte er dem Mann in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte: Siehst du etwas? Der Mann sah sich um. Ja, sagte er, ich sehe die Menschen, aber nicht sehr deutlich. Sie sehen aus wie umhergehende Bäume. Da legte Jesus seine Hände wieder auf die Augen des Mannes. Und als sich der Mann erneut umschaute, war er völlig geheilt und konnte alles deutlich erkennen. So, und jetzt kommt's. Jesus schickte ihn nach Hause und sagte: Geh auf dem Weg nach Hause, nicht durch das Dorf. Habe ich nie verstanden. Zu dem einen, in der anderen Bibelstelle hat er gesagt, erzähl's jedem. Und hier sagt Jesus jetzt, geh da nicht mehr hin, geh direkt heim. Warum hat Jesus das gesagt? Jesus hat das deshalb gesagt, weil in dem Dorf Unglauben war. Und er wusste, wenn der Blinde zurück in das Dorf geht, werden die den so belabern, dass der da wahrscheinlich sein Augenlicht wieder verliert. Und deswegen müssen wir aufpassen, mit wem wir sprechen. Wir müssen aufpassen, mit welchen Menschen wir uns umgeben. Sind das Leute, die im Glauben stehen? Sind das Leute, die das Wort Gottes kennen? Und wenn du anfängst, dann setz dich mit irgendjemandem zusammen, der dir Dinge erklären kann. Wachse darin. Gott möchte, dass wir geistlich wachsen und dass wir uns den Glauben nicht rauben lassen. Das allererste, was der Teufel versuchen wird, wenn du aus diesen Räumen herausgehst, ist eine WhatsApp oder irgendeine blöde Nachricht oder sonst irgendwas. Er wird mit aller Kraft versuchen, dir das zu rauben, was du heute Morgen hier gehört hast. Er wird dich ablenken oder er wird dir Zweifel schicken. So, und wenn wir einen Feind haben, kannst du wieder ausmachen, Dennis? Wenn wir einen Feind haben, brauchen wir eine Waffe. So, wir waren mal in Disneyland, also auch mal wieder, wir sind gerne in Disneyland. Und das war kurz nach Anschlägen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Anschläge das waren. Auf jeden Fall, wir fahren so durch so eine Mautstation, hinten drin die Kinder. Und auf einmal sehen mein Mann und ich in eine Panzerfaust. Da ist jemand, ein Soldat, Frankreich war in höchster Alarmbereitschaft, und ist mit einer Panzerfaust rumgelaufen. Der hat jetzt auch nicht gelächelt oder so, dass wir da entspannt hätten im Auto sitzen können. Der Frank und ich, wir haben uns angeguckt und haben uns gedacht, oh weia, hinten drin die Kinder. Wir sind dann da durchgekommen, so ganz entspannt. Wir wussten ja irgendwie, da waren jetzt Anschläge. Aber wisst ihr, wenn du in so eine Panzerfaust guckst, also der war jetzt nicht direkt vor unserem Auto, aber gefühlt hat sich das so angefühlt, der lief halt da so rum. Da wird's hier schon anders. Und wäre ich jetzt dem sein Feind gewesen, hätte ich ein Problem gehabt mit dem Gegner, der eine Panzerfaust auf der Schulter trägt. Und als ich das hier so vorbereitet habe, dachte ich mir, genau, welche Waffe tut dem Feind so richtig, wisst ihr mal, so richtig Feuer unterm Hintern machen? Wo gibt das Schmackes und was ist eigentlich unsere Panzerfaust? Das hier. Sieht harmlos aus. Es ist die Panzerfaust aller Panzerfäuste. Wir brauchen gar nicht viel machen. Wir beten, wir gehen in den Gottesdienst, wir haben Gemeinschaft mit Christen und Gläubigen und wir hauen dem Feind das Wort Gottes um die Löffel, bis er abhaut. Weil das ist die Wahrheit. Und wenn du Jesus in dir hast und du in Jesus bleibst und du das Wort Gottes ihm um die Löffel haust, muss er gehen. Er kann nicht widerstehen, weil das geistliche Gesetze sind. Es geht gar nicht anders. Wir sind versetzt worden. Der Feind versucht, dir Zweifel zu schicken. Der Feind versucht, dich zu verklagen. Ne? Der sagt dann, keine Ahnung, boah, warst gestern wieder total ätzend zu deinen Kindern. Als Beispiel bin ich natürlich nicht. Und du meinst jetzt, du musst mit jemandem beten. So macht er das. Aber wisst ihr, er kann mich nicht mehr verklagen, weil ich zu Jesus gehöre. Und das ist wie, wenn man in der Schule versetzt wird oder wenn ein Soldat versetzt wird. So, muss das ja. Du bist in der 4. Klasse und dann wirst du versetzt in die 5. Klasse. Und der Klassenlehrer von der 4. Klasse hat überhaupt keinen Zugriff mehr. Der steht dir nicht mehr zur Verfügung. Versteht ihr? Er steht dir nicht mehr zur Verfügung. Und wir sind versetzt aus der Finsternis, aus der Herrschaft Satans, sind wir versetzt in das Reich Gottes. Das heißt, Krankheit, Sünde, Verklagen kann uns gar nichts mehr. Es geht nur darum, was Gott für uns hat. Wir haben Heilung, wir haben Versorgung und wir haben Gesundheit. Das ist das, was uns gehört. Und wenn der Feind uns das madig machen möchte, nehmen wir unsere Panzerfaust und schießen auf ihn. Genau. So, wir kommen zum Ende. Du kannst dich jetzt entscheiden, ob du in der Finsternis bleibst, ob du als Wurm auf dem Boden rumkriechen möchtest oder als Raupe. Raupe ist vielleicht ein bisschen schöner als ein Wurm, aber kriecht auch so ein bisschen mit ihren kleinen Füßen. Oder du kommst in deine Berufung. Und wir sind berufen, über den Umständen zu fliegen. Wir sind berufen, abzuheben. Das ist unsere Berufung. Wir sind nicht dazu berufen, krank zu sein. Wir sind nicht dazu berufen, ängstlich zu sein. Wir sind dazu berufen, abzuheben und den Unterschied hier zu machen. Und um auf unsere Anfangsfragen zurückzukommen, was brauche ich? Ich brauche Jesus, ich brauche Vergebung und ich brauche seine Segnungen. Was habe ich? Ich habe Heilung, ich habe Versorgung, ich habe seine Gnade, ich habe die Vergebung all meiner Sünden, ich habe das ewige Leben in ihm. Und ich behalte es, indem ich den guten Kampf des Glaubens kämpfe, indem ich die Bibel lese, indem ich mit Gott spreche, indem ich mir die Verkündigung des Wortes anhöre und indem ich Gemeinschaft habe mit Gläubigen. Und ich möchte jetzt, wir kommen jetzt zum Ende, ich möchte zwei Fragen stellen. Wer von euch möchte eine Beziehung zu meinem Jesus? Gibt's hier irgendjemanden, der Jesus noch nicht kennt und sagt, ich möchte das auch. Ich möchte keine Angst mehr haben. Ich möchte ewiges Leben haben. Dann würde ich gerne jetzt für dich beten. Falls im Livestream jemand dabei ist, der Jesus noch nicht hat, für dich möchte ich dann gerade beten. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist. Sprich uns einfach oder sprich einfach mal nach. Ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass ich eine Beziehung zu dir haben darf. Ich danke dir, dass meine Sünden vergeben sind. Und ich danke dir, dass ich durch dich ewiges Leben habe. Amen. Ich möchte noch für eine zweite Gruppe beten. Und zwar würde ich euch gern segnen. Ist hier jemand, der sagt, ich gehe mit dem Herrn, aber ich habe das Gefühl, ich krabbel am Boden wie diese Raupe und ich möchte in meine Berufung kommen, ich möchte in den Plan Gottes kommen, ich möchte aktiv werden, mich nicht mehr leben lassen, sondern ich möchte wirklich bunt über den Umständen fliegen wie ein Schmetterling. Ist hier jemand, der sagt, ich möchte heraustreten, ich weiß, da ist mehr? Dann steht mal bitte auf, die das wollen. Ich würde euch gern für euch beten. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für deine Liebe und deine Barmherzigkeit. Jesus, ich danke dir für all das, was du getragen hast. Du sitzt zur Rechten Gottes. Herr, und wir sind versetzt mit dir zur Rechten Gottes. Wir sind versetzt in dein Reich, Jesus. Und wir danken dir, Geist Gottes, dass du in uns lebst, dass du uns erfüllst. Und wir beten dafür, dass jede Kette gesprengt ist im Namen von Jesus Christus von Nazareth. Ich danke dir, Herr, dass Menschen freigesetzt sind. Wir rufen die Väter in ihre Berufung, in ihren Familien. Wir rufen die Mütter in ihre Berufung, in den Familien, Herr. Wir sprengen in deinem Namen, ist jede Kette gesprengt über den Diensten, Herr, in deinem Reich. Herr, ich danke dir, dass du Freisetzung hast. Und wen der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Ich danke dir, Herr, dass du Herzen miteinander verbindest, auch jetzt im Dienst. Dass Leute, die Evangelisten sind, Herr, dass sie den Mut haben, rauszugehen. Dass Leute, die die Gabe der Hilfeleistung haben, hinausgehen und Menschen helfen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass Lobpreis freigesetzt ist, Herr, dich zu preisen. Ich danke dir, dass die Gaben, deine vielfältigen Gaben freigesetzt sind, Herr, im Namen von Jesus Christus. Und wir sagen, Wille Gottes geschehe in dem Leben der Menschen, die du berufen hast. Durch die Leben der Menschen, die du berufen hast, Herr. Und wir danken dir, Geist Gottes, dass du das lebendig machst. Jede Kette ist gesprengt und ich bete, dass ihr mit Offenbarung nach Hause geht, dass der Vater das jetzt offenbar macht, ihr Erkenntnis habt und Geist Gottes, dass du all das versiegelst heute Morgen und dass das nicht mehr geraubt werden kann. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie, und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.